Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Die Akademie für alte Musik unter Bernhard Fork mit dem sechsten Satz Retraite aus Georg Philipp Telemanns Divertimento in S-Dur. Und auch diese aktuelle CD des Berliner Ensembles Telemann Ino and Late Works steht für musikantische, frische, unbedingte Transparenz und hohe Energielevels, veröffentlicht beim Label Pentatone. Ja, blicken wir auf die Themen der kommenden Stunde. In der Reihe Jahrhundertaufnahmen nehmen wir die Brahms-Sinfonien in der Lesart von Dirigent Günter Wandt in den Blick. Wir sprechen zum einen mit Saul Gabetta und Bertrand Chamailloux über ihr aktuelles Album mit Werken von Mendelssohn, Holliger, Wittmann, Koll und Riem. Zum anderen mit Pianist Mario Hering über dessen neues CD-Projekt Ekstase. Den Fragebogen-Plattencheck schließlich beantwortet Pianist William Yoon. Außerdem, wie gewohnt, Hinweise auf weitere empfehlenswerte Neuerscheinungen. Franco-flämischer Komponist, Verleger, Instrumentalist. Er war vieles in der Musikwelt der Renaissance, Thielmann zu Sato. Unter der Überschrift Danserie fasste er eine Sammlung von Tänzen zusammen, die Pianist Florian Noack transkribierte. I Wanna Be Like You, so ist das jetzt erschienene Album des belgischen Pianisten überschrieben, ein Album ausschließlich im Zeichen von Transkriptionen, darunter Werke von Bach, Mendelssohn, Prokofjew, Schostakowitsch und Rimsky-Korsakow. Eine unbedingte Empfehlung, veröffentlicht beim Label La Dolce Volta. Hoffmeisters Empfehlungen. Was macht eine herausragende Einspielung zur Jahrhundertaufnahme? Das fragen wir regelmäßig uns selbst und andere vorzügliche Musikjournalisten mit Expertise in Sachen Klassikkataloge und stellen entsprechend Preziosen aus 100 Jahren Schallplattengeschichte vor. Heute auf der Agenda die Brahms-Sinfonien in der Lesart von Günter Wand am Pult des NDR-Sinfonieorchesters, heute umbenannt in NDR-Elbphilharmonieorchester. Uwe Friedrich über die brillanten Exegesen eines zu Unrecht fast in Vergessenheit geratenen Dirigenten.
Verblüffend schnell nimmt Günter Wand die Symphonien von Johannes Brahms. Natürlich nicht durchgehend, nicht alles, aber das Grundtempo ist so hoch, dass man fast den Einfluss der Originalklangbewegung vermuten könnte. Doch davon war Günter Wand vollkommen unangekränkelt. Der 2002 verstorbene Dirigent gehörte vielmehr zur alten Garde der Orchesterzuchtmeister, die sich um historische Instrumente nicht weiter kümmerten, vielmehr das moderne Symphonieorchester und seine Klangmöglichkeiten lustvoll nutzten. Er hatte bei Paul Baumgartner und Walter Braunfels studiert, wurde 1939 erster Kapellmeister an der Kölner Oper, wo er 35 Jahre lang blieb. Nach dem Abschied vom Kölner Gürzenich-Orchester war er von 1982 bis 1991 Chefdirigent des NDR-Sinfonieorchesters, mit dem er auch die 4 Symphonien von Johannes Brahms aufnahm. Werktreue war für Günter Wand oberstes Gebot. Eigenmächtige Eingriffe in die Partitur waren ihm ein Graus, ebenso exzentrische Egoismen in der Interpretation. Aber was heißt Werktreue wirklich? Jeder Dirigent muss letztlich für sich selbst entscheiden, welches Tempo er für angemessen hält, welche Stimmen im Orchester er in den Vordergrund schieben möchte, welche er für weniger wichtig hält. Günter Wand gelingt es in seiner Aufnahme geradezu traumwandlerisch sicher, die thematischen und harmonischen Entwicklungen hörbar und nachvollziehbar zu machen. Vielleicht meinte er das mit Werktreue, dass man beim Hören nie den Eindruck hat, hier werde der Partitur Gewalt angetan. Ein anderer Komponist des 19. Jahrhunderts litt so sehr unter dem übermächtigen Vorbild Beethoven wie Johannes Brahms. Jahrelang traute er sich nicht, eine Symphonie zu schreiben, weil er meinte, am innovativen Anspruch des übergroßen Vorbilds nur scheitern zu können. Schon längst sind die Brahms-Symphonien ebenso fest im Konzertrepertoire verankert wie die seines Vorbilds, auch wenn sie die Dirigenten vor fast noch größere Probleme stellen. Der erste Satz der dritten zum Beispiel ist äußerst schwierig auszubalancieren zwischen den Holzbläsern, den Blechbläserausbrüchen und den oft vernachlässigten Mittelstimmen der Streicher. Hier zeigt sich Wand mit dem NDR-Sinfonieorchester unfassbar souverän, auch in der rhythmischen Flexibilität. Günter Wand galt als unerbittlich während der Proben. Orchestermusiker hatten oft Angst vor ihm und den berüchtigten Attacken, wenn er unzufrieden war mit ihrer Leistung. So muss Probenarbeit natürlich nicht sein. Andererseits wurde Günter Wand von den Orchestern auch verehrt, spürten die Ausführenden, dass unter ihm etwas Besonderes geschah. Gerade in seinen späten Jahren wurde er immer wieder von den führenden Orchestern eingeladen, um sie an die Kandare zu nehmen. Als die Brahms-Aufnahme im Norddeutschen Rundfunk entstand, war er auch schon 72 Jahre alt und wusste genau, wie er die Akzente setzen muss, wie die Dissonanzen aufgebaut werden, um zur harmonischen Entspannung zu führen. Dabei vollbringt er das Kunststück, die vier Symphonien so jung und neu klingen zu lassen, als dirigiere er sie zum ersten Mal. Diese schwierige Balance zwischen Frische und gelassener Selbstsicherheit müssen andere erstmal hinbekommen.
Im Fokus Jahrhundertaufnahmen aus 100 Jahren Schallplattengeschichte. Uwe Friedrich stellte die Einspielungen der vier Brahms-Sinfonien von Günter Wandt und dem NDR-Sinfonieorchester vor, erschienen beim Label RCA in den Jahren 1982 und 83. Ja, Entdeckungen zu machen, die gilt es nicht nur bei CD-Neuerscheinungen. Bisweilen sind es auch Wiederveröffentlichungen älterer Aufnahmen, gegebenenfalls remastert, die überraschen und für sich einnehmen. Unbedingt zu annoncieren in diesem Zusammenhang sind die Einspielungen sämtlicher Rachmaninow-Klavierkonzerte mit Pianist Abby Simon, begleitet vom St. Louis Symphony Orchestra unter Leonard Sletkin aus den 70er Jahren. Da treffen höchst sortiertes Dirigat und beweglich kristalline Pianistik aufeinander, eine Pianistik, wie man sie selbst bei den Besten selten vernimmt. Das Ganze erschien beim Label Vox zu beziehen über den Naxos-Vertrieb. Hoffmeisters Empfehlungen zu einem konsistent aufspielenden Duo zusammengewachsen sind über die zurückliegenden Jahre Cellistin Sol Gabetta und Pianist Bertrand Chamailloux. Nachdem sie bereits zentrale Werke von beispielsweise Chopin und Schumann in den vergangenen Jahren eingespielt haben, widmet sich ihr aktuelles Projekt Musik Mendelssohns und Werken zeitgenössischer Komponisten wie Heinz Holliger, Wolfgang Grimm, Jörg Wittmann und Francisco Coll. Letztere wurden vom Duo gebeten, sich für ihre Werke inspirieren zu lassen von Mendelssohns Liedern ohne Worte. Und so lebt das Doppelalbum vom aufgeladenen Spannungsfeld romantischer und zeitgenössischer Klänge. Zum Gespräch über das Projekt traf ich Gabetta und Chamailloux vor der Sendung in Berlin. Frau Gabetta, Herr Chamailloux, Ihr aktuelles Album kontrastiert auf vielgesichtige Weise Tradition und Moderne bzw. Avantgarde. Zum einen präsentieren Sie ausgewählte Werke von Mendelssohn auf historischem Instrumentarium, zum anderen spielen Sie Werke zeitgenössischer Komponisten, die sich haben von Mendelssohns Liedern ohne Worte inspirieren lassen. Wie würden Sie dieses künstlerische, dieses klangliche Spannungsfeld umschreiben?
I think we thought, I mean, it was would be interesting actually to cross and to bring kind of freshness.
Wir dachten, dass es interessant sein könnte, dieses heterogene Repertoire gegenüberzustellen. Das bringt eine gewisse Frische ins Tableau. Natürlich gibt es bereits zahllose Einspielungen der Mendelssohn-Werke, aber eben nicht auf diesem historischen Instrumentarium. Das klingt wirklich fundamental anders. Ich spiele ein Blüthner-Instrument aus der Zeit Mendelssohns, Soul, Celli von Stradivari und Goffrida. Und diesen authentischen, originalen Klang, den wollten wir koppeln mit zeitgenössischen Werken, weshalb wir darüber nachdachten, ob es möglicherweise Komponisten gäbe, die eine Beziehung, eine Affinität zu Mendelssohn zeigen. Und darunter waren eben die auf dem Album mit Werken vertretenen Francesco Coll, Jörg Wittmann, Heinz Holliger und Wolfgang Riem. Alle vier vermittelten uns umgehend eminentes Interesse an dem Projekt und schrieben für uns Musik im Stil von Mendelssohns Liedern ohne Worte.
In der Idee, to propose something like a tribute to Mendelssohn in the form of Lieder ohne Worte.
Sie spielen die entsprechenden Werke Mendelssohns regelmäßig im Konzert, allerdings zumeist auf modernen Instrumenten. Was hat Sie veranlasst, ein Album vorzulegen mit historischem Instrumentarium?
Ich glaube einfach, das, was wirklich unsere Duo jetzt in unserer Zusammenarbeit halt eine differenzierte Version davon macht, von was wir täglich schon seit vielen Jahren auf der Bühne bringen. Wir haben Mendelssohn zwar viel gespielt, aber oft und immer wieder mit modernen Instrumenten in großen Sälen. Und das, was ich finde einfach in dieser Kombination halt mit ein altes Instrument, also ein altes Klavier, wie ein Blüthner, es ist plötzlich, das Cello hat eine völlig andere Position. Und es ist nicht eine Frage von besser oder schlechter, sondern es verändert sich die Optik in der Musik. Und das hat natürlich unsere Arbeit auch, finde ich, unglaublich bereichert. Aber dann erlaubt auch das Streichinstrument in eine völlig andere Optik irgendwie klanglich es sich zu präsentieren. Was manchmal eben mit modernen Instrumenten, finde ich, ich muss ganz anders denken. Es ist völlig eine andere Konstellation von Duo, ja?
Stichwort anders denken, bedeutet das auch, dass Ihre künstlerische Identität als Cellistin betroffen, berührt ist, je nachdem, ob Sie historische oder moderne Instrumente zur Hand nehmen?
Das ist vielleicht, was so reichen macht für mich als Interpretin, diese alten Instrumente zu spielen. Wenn Sie fragen über Klang, ja, Sie haben recht, es geht um den Klang am Schluss. Aber es geht vor allem um die Suche auch, was ist wirklich die fragilen Seiten. Ein Streichinstrument, wahrscheinlich diese Art von Fragilität, was man nicht genau weiß, wie wird ein Instrument reagiert. Das heißt, der Interpret ist in eine ständige Anpassungsfähigkeit. Und Anpassungsfähigkeit, es ist Teil unseres Lebens. Und ich glaube, dass wenn man nicht mehr anpassungsfähig ist, das bedeutet längst nicht, seine eigenen Weg und Charakter zu verlieren, aber irgendwie immer in Bewegung zu sein. Und das ist das, was ich einfach nicht verlieren will. Und deswegen habe ich einfach dann gesagt, lass uns mal probieren mit alten Instrumenten, weil ich glaube, wir können definitiv eine andere Optik an dieses Repertoire, die wir schon seit 20 Jahren spielen, finden. Und da kommen wir natürlich an Klang. Das ist extrem faszinierend, diese Klangwelt mit alten Instrumenten.
Nicht nur im Falle seiner Lieder ohne Worte hat Mendelssohn bisweilen sehr sangliche Musik geschrieben. Er schätzte nicht nur die Liedgattung, sondern auch die Idee vom Lied. Während ein Violoncello das idealtypisch zu spiegeln vermag, haben ein Flügel oder ein Fortepiano mit deutlichen Limitierungen zu kämpfen.
We have a problem with the piano and singing. I mean, basically, it doesn't.
Auf dem Klavier zu singen, das ist ein echtes Problem für uns Pianisten. Denn das Klavier ist ein perkussives Instrument. Und also gehört es ins Reich der Illusion, auf einem Flügel singen zu können. Ganz anders ist das bei Instrumenten wie der Violine oder dem Cello. Da kann man ähnlich agieren wie mit der Stimme. Das geht mit dem Klavier gar nicht, schon rein physisch nicht. Deshalb können wir allenfalls Illusionen kreieren. Und dabei geht es nicht darum, ob wir einen Blüthner oder Steinway spielen. Da geht es nur um Klangfarben. Man denkt im Allgemeinen, weil man auf dem modernen Flügel Töne länger halten kann und das Spektrum der dynamischen Möglichkeiten breiter ist, sei alles einfacher. Aber das stimmt nur teilweise, denn die historischen Instrumente verfügen über eine leichtgängige Mechanik. In beiden Fällen müssen wir entsprechend mit unterschiedlichen Herausforderungen klarkommen. Von vielen Musikern, auch von der Kritik, werden Mendelssohns Werke nicht selten als wenig profund abgetan, man verweist auf überbordende Virtuosität ohne Tiefgang etc. Ressentiments, die beispielsweise beim Hören seiner Kompositionen für Cello und Klavier obsolet werden?
Yeah, Mendelssohn has always had this image a little bit, probably also of.
Mendelssohn hatte schon immer dieses Image eines bourgeoisen Künstlers, dem es an nichts fehlt, weil er aus einem reichen Elternhaus stammt. So etwas kann natürlich Vorurteile generieren. Dazu kommt, dass Mendelssohns Musik eher der Tradition verpflichtet und nicht gerade avantgardistisch war. Dennoch war er ein Genie. Vielen Musikern fehlt zudem bei Mendelssohns Werken ein bisschen das Dramatische und die Leidenschaft, weshalb sie denken, es mangele der Musik an Tiefe. Daher geht es Mendelssohn ähnlich wie Haydn. Trotzdem steht seine Musik für Freude und selbst Dramatisches ist hier und da zu erkennen, allerdings nicht vergleichbar mit der Musik Schumanns oder Schuberts.
Less obvious than with Schumann or Schubert, of course.
Die argentinische Cellistin Sol Gabetta und der französische Pianist Bertrand Chamailloux, seit langem bilden sie ein außerordentlich erfolgreiches Duo mit Gastspielen in aller Welt. Ihr neues Doppelalbum stellt Werke Mendelssohns gegenüber Musik von Zeitgenossen wie Jörg Wiedmann, Francisco Coll, Wolfgang Riem und Heinz Holliger, veröffentlicht beim Label Sony Classical. Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz Allegretto Scherzando aus dessen Sonate für Cello und Klavier Nummer 2 in D-Dur, eine Aufnahme mit Sol Gabetta und Bertrand Chamailloux. Hofmeisters Empfehlungen, bereits seit Jahrzehnten zählt der Tango zur festen Größe im klassischen Konzert- und Tonträgerbetrieb. Insbesondere durch aparte Transkriptionen und Arrangements bedeutender Werke der Tango-Geschichte, aber auch durch Originalkompositionen legendärer Komponisten wie Ravel oder Stravinsky gelang es, das Genre sinnfällig zu integrieren in die Welt der Klassik. Einen spannungsgesättigten Parforce-Ritt durch die Historie des Tango hat unlängst das Trio Agora mit der CD Hotel Tango vorgelegt. Trio Agora, das sind Silvinas Brazauskas Klarinette, Natania Hoffmann Violoncello und Robertas Losinskis Klavier. Natania Hoffmann über die Intention des Albums.
Es ist jetzt nicht so, dass wir die Greatest Hits of Tango jetzt nachspielen, sondern dass wir überlegen, was ist unsere Beziehung zu Tango? Was sind Beziehungen, die wir spannend finden innerhalb des Tangos als Genre? Und wo möchten wir unseren Beitrag dazu stellen? Und zwar ist es dann so gewesen, dass wir mit Piazzollas Vier Jahreszeiten als Ausgangspunkt gearbeitet haben. Mit der ganzen Geschichte, wie wir überlegt haben, dass ganz viele ursprüngliche Tango-Bands in den 30er Jahren auch sehr viel Jazzmusik gespielt, dass es fließender Austausch immer gab, haben wir auch unterschiedlichste Einflüsse da rein geholt. Aber außerhalb dieser Kern haben wir dann Stücke gespielt, die davor geschrieben wurden, sowohl so wirklich Kernstücke, die das Tango beeinflusst haben. Und dann die zweite Ebene war dann klassische Musik, die vor Piazzolla kam, zum Beispiel Stravinsky. Das war ganz interessant, denn Stravinsky ist nach Amerika ausgewandert und hatte eigentlich rechtliche Probleme, Kompensierung für seine Werke zu bekommen. Und dann hat er neue Werke komplett in Amerika geschrieben, wo er die Rechte auf jeden Fall hatte. Dazu hat bekannterweise sein Tango gehört. Also außerhalb von Bordellen ist es immer gespielt worden und da haben sich sehr viele unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Leute zusammen getroffen und da wurde auch getanzt. Dann kamen diese Rhythmen, die wurden nach Frankreich exportiert und dann gab es eine große Tango-Explosion in Paris. Das ist natürlich, was Ravel dann zugemutet hat, seinen Tango zu schreiben. Dann kam das Tango zurück nach Buenos Aires, aber jetzt einmal komplett anders und wurde eigentlich nur in der oberste gesellschaftliche Schicht dann getanzt. Und witzigerweise gab es dann zwei Tangos, die parallel in der Straße und in den Salons getanzt wurden. Also das sind alle Stücke, die vor Piazzolla gekommen sind und die zeigen eigentlich die Breite von dieser Tango-Ansteckung, was in den 20. Jahren geschehen ist.
Ja, eine Hommage an den Tango und dessen zahllose Spielarten. Den präsentiert das litauische Trio Agora mit der aktuellen CD Hotel Tango, veröffentlicht beim Leipziger Label Accentus Music. Dank an die Cellistin der Formation Natania Hoffmann. Und auf dieser Scheibe unter anderem zu hören Richard Gaillanos La Valsa Margot. Hoffmeisters Empfehlungen, das Trio Agora mit dem Walz A Margot von Richard Gaillanos, zu finden auf dem aktuellen Album der Formation Hotel Tango. Und wer einmal Gelegenheit hatte, passionierten Tango-Tänzerinnen und Tänzern zuzuschauen, der war gewiss eingenommen von dieser spezifischen Mischung von Disziplin, Präzision und auch einer Portion Ekstase. Letztere, die Ekstase, gehört spätestens seit dem Mittelalter zur Musik wie auch zum Tanz. Und wie viele Tausende, wie viele kleinere und größere, wie viele leise, laute, versteckte und ausgelebte Ekstasen werden seitdem von Werken der Musikhistorie transportiert oder gespiegelt. Wie auch immer, Pianist Mario Hering hat gelegentlich seines jüngsten Albums, ja, wie soll man es bezeichnen, ein musikalisches Ekstasenspektrum abgebildet. Abgebildet entlang von Werken Claude Debussys, Franz Liszts, Alexander Skriabins, John Cages, Sergei Rachmaninows, Richard Wagners und Guillaume Conesons. Was genau Hering mit dem Projekt verfolgt, darüber sprach ich mit ihm vor der Sendung. Herr Hering, zunächst unbedingt ein paar Worte zum Titel Ihres Albums Ekstase. Ekstase, dieser Begriff reißt ja gemeinhin ein weites Assoziationsspektrum auf und lässt damit auch Spielraum für unterschiedliche Interpretationen. Wie möchten Sie den Begriff verstanden wissen?
Ekstase soll in dem Zusammenhang etwas darstellen, was einfach ein Ausbruch aus dem Alltag ist. Meine Idee dazu, die entstand ja so aus einer, um jetzt nicht Corona-Zeit zu thematisieren, aber ich sage dann immer gerne kollektive Einsamkeit, wo sich halt alle irgendwie nach so einem Ausbruch gesehnt haben. Und da habe ich irgendwie zufällig gerade mal wieder an Skriabins 5. Sonate gearbeitet, die das Thema ja auf seinem eigenen geschriebenen Gedicht Poème de l'Extase basierend sehr präsent hat. Und dann kam mir eben dieser Gedanke, ob man nicht darum herum ein ganzes Programm erstellen kann, was sich mit diesem Thema explizit beschäftigt. Das ist eigentlich so der Hauptgedanke dahinter, Ausbruch aus dem Alltag.
Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist natürlich die Dramaturgie des Albums, die Werkezusammenstellung. Da stehen Liszt, Rachmaninow, Wagner, Debussy und Skriabin ebenso auf der Agenda wie Werke von Guillaume Conesson und John Cage. Kann man dieses sehr heterogene Tableau klanglich sinnstiftend auch nachvollziehbar zusammenbinden oder bedarf es Erklärungen?
Was ein bisschen schwierig war bei dem Programm, war, dass man natürlich mit Ekstase automatisch relativ virtuose oder laute Stücke verbindet und da dann auch einen Gegenpol zu finden, diese innere Ekstase mit einzubauen. Das war eine leichte Herausforderung, aber ich glaube, das habe ich dann einigermaßen gut hinbekommen.
Ekstase in der Musik abzubilden, das dürfte bisweilen eine aporetische Angelegenheit sein, denn mögen bestimmte Werke auch ekstatische Elemente transportieren, so sollte doch zumindest der Interpret die Übersicht bewahren und nur ansatzweise außer sich sein. Wie haben Sie diesen künstlerischen Spagat während der Aufnahme empfunden?
Ja, das finde ich, ist sowieso eine allgemeine Herausforderung als Musiker, dass man immer eine gewisse Distanz noch beibehalten muss, um eben nicht vollkommen in der Musik zu verschwinden. Man muss ja immer gleichzeitig auch, ich sag mal, Dirigent dessen sein, was man produziert. Das war in der Aufnahmesituation dadurch natürlich ein bisschen vereinfacht, dass man immer wieder mal reinhören konnte, was man eigentlich gerade produziert hat und dementsprechend dann gegen oder erst recht reinsteuern konnte.
Sie agieren auf dem Album nicht ausschließlich solistisch, sondern haben sich ins Studio künstlerische Wegbegleiter eingeladen, wie etwa Sharon Kamm oder Alexandre Castrobalbi. Welchen Stellenwert hat die Kammermusik für Sie?
Ja, die Kammermusik ist tatsächlich etwas, was mich schon seit frühester Kindheit sozusagen begleitet. Und es ist auch jetzt immer noch ein zu, ich sag mal, mindestens 50% wichtiger Teil meines Schaffens. Das ist wirklich etwas, was in meinem Leben einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Und deswegen bin ich auch so glücklich darüber, dass ich in diesem Album beides kombinieren konnte und auch noch mit so tollen Partnern und Partnerinnen, mit denen ich auch schon das Glück hatte, eben vorher zusammen zu musizieren. Es ist, glaube ich, auch eine schöne Entwicklung des Marktes sozusagen, dass man nicht nur festgelegt ist auf eine Solo-CD hat, nur Solo-Stücke zu beinhalten oder eine Kammermusik-CD, nur Kammermusik, sondern dass man eben auch so ein bisschen genreübergreifender Konzepte erstellen kann, die ich hoffe trotzdem Sinn ergeben und Spaß machen.
Was im Kontext mit Kammermusik auf der Hand liegt, dass Ekstase noch um ein Vielfaches schwerer abzubilden ist. Wie findet man so einheitlicher oder sagen wir koordinierter Gangart?
Ich dachte eigentlich sogar, dass dieses Zwischenmenschliche das Gefühl von Ekstase sogar noch verstärkt, weil man eben nicht nur alleine ist, der das empfindet, sondern man sich gegenseitig ja auch inspiriert und beeinflusst. Und also ich denke jetzt zum Beispiel spontan an die Rachmaninow-Cello-Sonate, das sind ja wirklich zwei Stimmen, die miteinander gemeinsam sich hochschaukeln und ja emotionale Höhen erreichen. Also ich finde das tatsächlich sogar einfacher, ekstatische Momente dadurch zu erreichen. In Werken wie Connaissance zum Beispiel ist es natürlich eine bisschen andere Geschichte, weil es ein sehr rhythmisches Stück ist. Da entfaltet sich die Ekstase jetzt, würde ich sagen, nicht unbedingt in emotional freiem Ausbruch, sondern sie entsteht dann durch den klaren Rhythmus und etwas Tranceartiges sozusagen, was auch in Cage so ein bisschen präsent ist, aber eben diese unterschiedliche Arten der Ekstase oder auch die unterschiedlichen Intensitäten und Formen, das habe ich auch so ein bisschen probiert abzubilden.
Ein Werk, das deutlich herausfällt aus dem klassischen Kanon, ist Guillaume Conneson's Techno Parade. Das Rauschhafte in Techno-Klängen wird ja generiert vornehmlich aus der unendlichen Wiederholungsschleife bestimmter rhythmischer Muster. So etwas kennt man ja auch aus der rituellen Musik, weniger aber aus der Klassik. Worin sehen Sie gemeinsame Anknüpfungspunkte?
Also erstmal ist die Techno Parade jetzt keine klassische Minimal Music, wo es nur minimale Veränderungen eines durchgehenden Musters oder einer bestimmten Struktur gibt. Also es gibt dort schon Entwicklungen, verschiedene Abschnitte und Abwechslung, sage ich jetzt einfach mal. Aber auch die klassische Musik basiert ja so ein bisschen darauf, wiederkehrende Muster zu haben oder einen Wiedererkennungswert in Themen oder Strukturen zu haben. Also ich glaube, so weit sind die Dinge gar nicht voneinander entfernt.
Pianist Mario Hering im Gespräch bei Hoffmeisters Empfehlungen über seine CD Ekstase, die in diesen Tagen beim Label Berlin Classics erschien. Und wie gesagt, Ekstasen, die mögen auch zurückgenommen daherkommen oder nach innen gerichtet sein. Hören wir Sopranistin Josephine Göhmann, begleitet von Mario Hering mit Claude Debussys La Flûte de Pan. Claude Debussy, La Flûte de Pan, Josephine Göhmann begleitet von Mario Hering, dessen aktuelles Album Ekstase erschien bei Berlin Classics. Ja, bleiben wir bei kleinen Besetzungen, genauer gesagt beim Duo. Denn der Schweizer Cellist Christian Poltera hat an der Seite des niederländischen Pianisten Ronald Brautigam Werke von Johannes Brahms, dessen Cellosonaten, und Robert Schumanns 5 Stücke im Volkston eingespielt. Das sehr präsente, plastische Klangbild der Aufnahme rückt besonders Polteras tiefen, scharfen, kristallinseidenen Celloton in den Mittelpunkt.
Also idealerweise würde ich jetzt sagen, der ist hoffentlich nicht immer gleich, sondern richtet sich auch ein bisschen cellistisch nach der Musik. Aber natürlich, der Grundklang des Cellos ist auch bei mir der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe als Kind, mich fürs Cello zu interessieren. Einfach der warme Klang und das gesangliche Naturell vom Cello, das ist schon immer noch das Ideal von mir auch.
Cellist Christian Poltera gemeinsam mit Pianist Ronald Brautigam nahm er für das schwedische Label Bies Brahms Cellosonaten Opus 38 und 99 und Schumanns 5 Stücke im Volkston Opus 102 auf. Die Nummer 1 aus letzterem kleinen Zyklus ist überschrieben mit Humor, Vanitas Vanitatum. Christian Poltera und Ronald Brautigam. Die Nummer 1 aus 5 Stücke im Volkston Opus 102 von Robert Schumann. Es musizierten Christian Poltera und Ronald Brautigam. Hofmeisters Empfehlungen, ja, es ist ja immer wieder hochinteressant, Gespräche mit Musikern, mit Dirigenten oder Sängern zu führen, nicht nur über aktuelle Projekte oder grundsätzlich Fragen der Kunst, sondern auch beispielsweise über Schallplatten, CDs und LPs, vor allem über die aus zurückliegenden Jahrzehnten Aufnahmen, die einen fürs Leben geprägt haben. Komplexes, ebenso wie spannendes Sujet, weshalb wir die Reihe Fragebogen Plattencheck ins Leben gerufen haben. Darin beantworten Granden der internationalen Szene Fragen zu ihrer Sammlung, zu ihren Leidenschaften im Zusammenhang mit Tonträgern aller Art. Heute auf der Agenda der koreanische, in München beheimatete Pianist William Yoon.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Die letzte CD war Rinaldo Hahn-Lieder mit Susan Graham.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Sie haben sehr wenig Musik gehört zu Hause, aber Sie hatten eine Kassette mit Benjamin Britten und Rostropowitsch, Schubert Arpeggione Sonate.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ich glaube, das war Pollini Chopin Etüden, weil ich lernen musste. Das haben alle gehört. Das war das Textbuch für alle Pianisten. Ist es immer noch.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Ich liebte die Aufnahme mit Peter Schreier und Norman Schettler, Schumann, Dichterliebe.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Die Klavierkonzerte von Mozart mit Daniel Barenboim und Berliner Philharmoniker. Ich finde, da hat man alles. Freude, Genuss, Schönheit, Trauer, Melancholie. Man kann die Zeit vergessen.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Die Aufnahme von Alfred Cortot mit Chopin-Prelüden, die höre ich immer noch sehr gerne. Und ich muss sagen, es gibt keine schönere Aufnahme als die.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
Für mich ist das nicht so wichtig, aber bei meinen Platten wird sehr oft lange diskutiert. Ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt auf dem Cover sein. Über die Ästhetik kann man ja immer diskutieren.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Eine Aufnahme bleibt für die Ewigkeit und davor hat jeder Künstler Angst. Ich denke, für mich bedeutet eine Aufnahme, es ist ein Foto, ein Snapshot und man tut sein Bestes, man will auch nur seine beste Seite zeigen, aber wie ich das in 10 Jahren finde, das ist eine andere Sache und man entwickelt sich ja weiter.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Ich denke, ich habe ungefähr 500 CDs.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Als ich in Prag war, habe ich alte Melodia-Aufnahme von Gilles gekauft. Und es gibt eine Aufnahme von seinem Rezital in Prag. Er spielte fantastisch Debussy, das weiß man nicht. Aber seine Image-Aufnahme ist so schön.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Ich habe die Passion von Bach runtergeladen auf mein iPhone und wenn ich verreist bin, höre ich die an. Es ist mit René Jacobs.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Ja, als ich Student war, habe ich mit Freunden oft so Abende gemacht, wo wir Aufnahmen zusammen gehört haben. Ich finde, Abende, wo man CD einlegt, sind seltener geworden. Aber Musik höre ich jetzt momentan am meisten mit Kopfhörer, wenn ich unterwegs bin.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Also ich bin ja CD-Generation und früher Kassette, aber LP finde ich natürlich wunderschön. Ich habe aber keinen LP-Player. Streaming ist gut, aber ich mag nicht diese Kurzatmigkeit eines Streamings.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Ja. Ich glaube, dass digital immer wichtiger wird. Der digitale Markt spielt viel größere Rolle als CD-Markt. Es gibt so eine kleine Nische mit High-End-LP. Es gibt Leute, die LPs lieben. Aber ich denke, langfristig wird alles digital und veröffentlicht. Ich hoffe, dass ich dann in 10, 20 Jahren immer noch CDs oder LPs kaufen kann.
Rede und Antwort im heutigen Plattencheck stand Pianist William Yoon. In meiner letzten Sendung sprach ich mit ihm über sein neues Album mit Klavierkonzerten aus der Belle Époque, darunter Rinaldo Arns in E-Dur. Passe pro toto hier der 2. Satz daraus, Danse vive. William Yoon begleitet vom Radiosinfonieorchester Berlin unter Valentin Oryupin. Thank you. William Yoon, der Solist im zweiten Satz Danse Vive aus Reynaldo Ahns Konzert für Klavier und Orchester in E-Dur. Valentin Oryupin leitete das Radiosinfonieorchester Berlin. Und soweit dann auch Hofmeisters Empfehlungen für heute, die Sendung nachzuhören unter mdrklassik.de. Kommenden Samstag an dieser Stelle erwartet Sie mein Kollege Klaus Fischer. Mit Dank für Ihr Interesse verabschiedet sich Martin Hofmeister. Thank you.